Marjorie Tench? Sie und Ekstrom haben gesagt, wegen meinem Fehler stünden die NASA und der Präsident am Rand des Abgrunds. Dann durfte ich mir von Tench die Pläne Sextons zur Privatisierung der NASA anhören. Sie sagte, ich sei dem Präsidenten und der NASA schuldig, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Dann verriet sie mir, das Weiße Haus hätte durch Zufall Kenntnis davon bekommen, dass ein riesiger Meteorit im Meilen-Eisschelf stecke, der eine bedeutende Entdeckung der NASA darstellen würde. Ekstrom hat mir dann die Koordinaten gegeben und mich angewiesen, den Satelliten in die entsprechende Position zu bringen, von der aus er dann diese angebliche Entdeckung machen konnte. Im Ernst? Genau das war auch meine Reaktion. Beide waren nicht bereit, mir zu verraten, woher sie wussten, dass es dort einen Meteoriten gibt. Tench hat betont, es sei für mich eine wunderbare Gelegenheit, das von mir verursachte Fiasko wieder gut zu machen. Wenn ich dafür sorge, dass Potts den Meteoriten entdeckt, könne die NASA sich die Entdeckung als längst überfälligen Erfolg an die Brust heften und dem Präsidenten vor der Wahl ordentlich Rückenwind verschaffen. Und natürlich konnte Potts den Meteoriten nicht entdecken, solange sie nicht erklärt hatten, dass seine Software wieder arbeitet. Tench und Ekstrom kannten kein Pardon. Hätte ich nicht mitgemacht, hätte ich meine Karriere vergessen können. Und schließlich hätte Potts den Meteoriten ja auch gefunden, wäre mir nicht der Fehler passiert. Da habe ich mitgemacht. Wie von Ekstrom gewünscht, habe ich erklärt, ich hätte für den Softwarefehler eine Lösung gefunden. Ein paar Tage darauf habe ich den Satelliten entsprechend der Anweisung meines Chefs positioniert und später dem Leiter des IOS-Programms gemeldet, dass Potts eine dichte Anomalie im Meilen-Eisschelf entdeckt hätte. Ich erwähnte, dass die Anomalie durchaus ein großer Meteorit sein könne. Ein Team wurde zum Meilenschelf geschickt, um Kernbohrungen vorzunehmen. Von da an ging es dann Schlag auf Schlag. Aber woher hat Ekstrom gewusst, wo der Meteorit steckt? Ein kanadischer Geologe namens Charles Brophy hat ihn gefunden. Er hat wohl Ultraschalluntersuchungen dort durchgeführt. Die NASA hat zufällig mitgehört, als er seine Entdeckung über Funk gemeldet hat. Gabrielle staunte. Lässt dieser Kanadier es sich denn einfach gefallen, dass die NASA sich jetzt mit seinen Federn schmückt? Praktischerweise kann er nichts mehr dagegen haben, sagte Harper und schauderte. Er ist nämlich tot. Mr. Torland? Der Pilot steckte den Kopf durch die Tür. Sie hatten mich gebeten, Ihnen Bescheid zu sagen, wenn wir in Telefonreichweite zu Ihrem Schiff sind. Ich kann jetzt eine Verbindung herstellen. Danke. Torland ging ins Cockpit und wählte. Er wollte seinem Team mitteilen, dass er erst in 1-2 Tagen wieder zurück sein werde. Zu Tollens Überraschung schaltete sich der Anrufbeantworter ein, und zwar mit neuem Text, den der Bordkomiker vom Dienst sprach. »Heya, hier spricht die Goya. Wir wurden leider alle von Riesenasseln entführt.« »Nein, im Ernst. Wir haben uns zur Feier von Mikes großem Auftritt einen kurzen Landurlaub gegönnt. Hinterlassen Sie uns bitte...« Tollend musste lachen. Dann drückte er die Zahlenkombination, mit der er persönliche Botschaften abrufen konnte. Die gleiche Stimme sagte, »Hi Mike, gut gemacht. Tut uns leid, dass wir das Schiff aufgegeben haben, aber uns war nicht nach einer Feier mit Mineralwasser zumute. Mach dir keine Sorgen, wir haben den Kahn gut verankert. Und Xavier hält Stallwache. Sie wollte an Bord bleiben. Sie meint, sie würde lieber allein etwas Sinnvolles tun, als ihre Zeit mit einer besoffenen Meute zu vergeuden.« »Was sagt man dazu? Also ehrlich, Mike, der heutige Abend war eine Wucht. Du bist ein Superstar. Prima Arbeit.« Tollend hörte Geflüster im Hintergrund und dann meldete sich die Stimme erneut. »Ah ja, wo wir schon von Xavier reden. Sie hat was an dir herumzumeckern, damit du nicht übermütig wirst. Ich geb sie dir mal.« Das Schneidbrennerorgan der Meeresgeologin war zu vernehmen. »Hallo Mike, hier ist Xavier. Du bist ein Gott, ich geb's ja zu. Allerdings hat die Mannschaft mich in meiner Rolle als Borddrachen darum gebeten, alles zu tun, damit du nicht zum hochnäsigen Ekel wirst. So ist es meine Pflicht, dir unter die Nase zu reiben, dass du in deiner Dokumentation einen kleinen Bock geschossen hast. Aber mach dir keine Sorgen. Weltweit gibt es höchstens 3 Leute, denen es aufgefallen sein könnte. Es ist nur eine Kleinigkeit, was die petrologische Zusammensetzung von Meteoriten betrifft. Übrigens, anrufen ist zwecklos, ich musste den Anrufbeantworter anstellen. Die Presse ruft pausenlos an. Du bist seit heute Abend ein Superstar.« Die Ansage verstummte. Als Tollend wieder in die Kabine trat, berichtete er den beiden von der Ansage auf dem Anrufbeantworter. Seine Stimme klang sehr besorgt. »Vielleicht hat der Fehler mit den Chondren zu tun«, meinte Rachel. Corky schüttelte den Kopf. »Xavier kann nicht die Chondren gemeint haben. Unmöglich. Wir haben doch die Befunde der NASA und meine.« »Ich glaube, in Anbetracht der Umstände sollten wir uns vor unserem Gespräch mit Pickering mit dieser Frau unterhalten. Ich habe 4-mal versucht, Sie anzurufen, sagte Tolland. Aber stets war nur der Anrufbeantworter dran. Rachel, wie wichtig ist es wohl, dass wir uns vor dem Gespräch mit Ihrem Chef mit Xavier unterhalten? Mike, falls Sie uns etwas zu den Chondren zu sagen hat, ist es ganz entscheidend. Wenn wir mit Pickering zusammentreffen, würde ich ihm als Grundlage seines weiteren Vorgehens gern etwas Handfestes bieten. Dann machen wir einen Stopp auf meinem Schiff. Es liegt vor New Jersey. Wir reden kurz mit Xavier und hören uns an, was sie zu sagen hat. Es kostet uns höchstens 1 Stunde. Dann haben wir eine Antwort. Rachel spürte, wie die Angst ihr Herz schneller schlagen ließ. Der Gedanke, sich wieder dem Ozean zu stellen, machte ihr zu schaffen.